Heute ist Nikolaus, der 6. Dezember, und ich trinke meinen Morgenkaffee mit euch und widme mich dabei dem Testen. Ein Lieblingsthema von vielen jungen Menschen vor allem. Oh, aber auch von denen, die gut dran verdient haben, wahrscheinlich. Insbesondere möchte ich über das differenzierte Testen mit euch sprechen. Und ich frage mich, warum war der Fokus so eng? Professor Martin Schwab stellte vor 3 Tagen eine sehr logische und wichtige Frage. Zitat: Liebe Community, der aus dem Foto ersichtliche Selbsttest wird aktuell bei DM angeboten. Ja, den seht ihr hier auf dem ersten Foto. Und das ist ein 5-in-1 Viren-Multiplex-Test. Er untersucht die Abstrichprobe differenziert auf unterschiedliche Atemwegserreger. Den zahlreichen Ärzten und Heilpraktikern, die ich in der Corona-Zeit kennenlernen durfte, verdanke ich die Einsicht, dass sich bei der Diagnostik von Atemwegsinfekten die monokausale Suche nach nur einem ganz bestimmten Erreger kategorisch verbietet. In der Corona-Zeit beging man jedoch genau diesen Fehler. Bei SARS-CoV-2 positiv war die Suche nach dem kausalen Erreger beendet, obwohl deshalb die Grippe in dieser Zeit in den einschlägigen Statistiken kaum auftauchte. Im Januar 2021 wurde ich durch eine Zuschrift auf einen PCR-Test der Firma Euroimmun aufmerksam gemacht, der SARS-CoV-2 von Influenza A und B unterscheiden kann. Warum wurde dieser Test seinerzeit nicht genutzt? Zitat Ende, und ich verlinke euch das unter Quelle. Transition News berichtete am 27.11., also noch gar nicht so lange her, Fund aus den RKI-Files. Eine Grafik aus den geleakten RKI-Protokollen zeigt, dass die Grippe in der heißesten Corona-Zeit 2020 bis 2021 offiziell spurlos verschwunden war. Und zum Zeitpunkt des Lockdowns stellten Corona-Fälle überhaupt kein Problem dar. Erst mit der Impfkampagne änderte sich das Bild. Ja, und das erste Bild aus diesem Artikel, nämlich einen Screenshot von den RKI-Daten zu Corona- und Grippefällen, seht ihr hier. Ihr könnt den euch auch nochmal im Originalartikel anschauen, da ist der vielleicht nicht ganz so verschwommen wie hier. Ich verlinke das darunter natürlich. Homburg weist in diesem Rahmen auf 2 Ungereimtheiten hin. Erstes Rätsel, warum verschwand die Influenza 2 Jahre lang spurlos? Zweites Rätsel, warum nahm Corona erst bei weit fortgeschrittener Impfkampagne Fahrt auf? Dieser Fund aus dem RKI-Leak zeige jedenfalls, dass der Lockdown zum falschesten möglichen Zeitpunkt verhängt worden sei, schreibt Homburg. Auch ein Artikel im Portal Statista hatte dieses Phänomen schon im Dezember 2023 in den Fokus gerückt. Darin gab der Journalist Matthias Brandt einen Überblick über die Grippefälle und die damit einhergehenden Todesfälle der letzten Jahre auf Basis von Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Auffällig: In der Grippesaison 2020-2021 wurden beim RKI nur 564 Grippefälle und 16 Todesfälle registriert. 2021 und 2022 waren es 14.389 Meldungen und nur 21 Todesfälle. In der Grippesaison 2022-2023 war die Grippe dann plötzlich mit voller Kraft und 202.377 Fällen zurück und forderte laut RKI 1026 Menschenleben. Zum Vergleich, in der Grippesaison 2019-2020 wurden 186.919 Grippefälle und 518 Todesfälle verbucht. Und wie es die Kritiker der Corona-Maßnahmen schon während der Pandemie-Hysterie immer wieder betont hatten, war die Grippesaison 2017-18 weitaus tödlicher als das angebliche Killer-Virus zum Zeitpunkt des Lockdowns. Die hat mich damals übrigens auch erwischt. Bin ich fast bei draufgegangen. Damals wurden vom RKI 333.576 Fälle gemeldet. 1.665 Personen starben. Auch bei der Lektüre dieses Statista-Artikels stellte sich die Frage, wohin die Grippe 2020 und 2021 entfleucht war. Offensichtlich wurde sie in Covid umgedeutet. Zitat Ende. Und dann gebe ich euch noch die Quellen an. Stefan Homburg auf X, die RKI-Files, ungeschwärzt und der Statista-Artikel. Und auch dann noch der ursprüngliche Artikel, aus dem ich hier vorgelesen habe, unter Artikel. Ja, und warum zählten Symptomlose als Corona-Fälle im Krankenhaus, selbst wenn sie wegen ganz anderer Ursachen dort waren? Wieso wurde für eine genauere Erfassung der Gefahr nicht zwischen lebensgefährlich kranken und symptomlosen PCR-Positiven differenziert und genau Buch darüber geführt, auch nach dem Tod bei den primären Todesursachen? Wieso wollte man Obduktionen verbieten, bis sich dann ein Professor aus Hamburg der Anweisung widersetzte und verlautbaren ließ, was nicht sein durfte? Ein Jahr bevor Professor Püschel vom UKE in einer Pressemitteilung vom UKE bewies, dass die Embolie der Lunge eine der Hauptursachen für das Ableben war, fragten kritische Geister bereits danach, wie angebracht es eigentlich sei, zu beatmen. In der Mitteilung geht es vor allem um die Frage, ob an oder mit Covid gestorben wurde. Es heißt darin, Zitat, das SARS-CoV-2-Virus scheint in den Venen zur Bildung von Blutgerinnsen zu führen, die als sogenannte Lungenembolie in die großen Lungengefäße gelangen und zu einem akuten Herz-Kreislauf-Versagen führen können. Welche Faktoren tatsächlich dafür verantwortlich sind, dass Covid-19-Patienten und Patientinnen überschnittlich häufig Blutgerinnsel ausbilden, ist noch nicht abschließend geklärt. Aber die Untersuchungen geben Hinweise, um die Behandlung von Covid-19-Erkrankten zu verbessern. Wir denken darüber nach, ob diese Patienten nach individueller Risikoeinschätzung primär mit einem Blutverdünnungsmittel behandelt werden sollten, um künftig Thrombosen und Lungenembolien zu vermeiden. Die sorgfältige Untersuchung der Toten findet seit dem 23. März statt und belegt, dass es sich bei dem Großteil der Verstorbenen um bereits zuvor körperlich bzw. immunologisch erheblich beeinträchtigte Patientinnen und Patienten handelte. Viele Betroffene wiesen Vorerkrankungen an Herz, Lungen und Nieren sowie Stoffwechselerkrankungen, zum Beispiel Diabetes, Krebs oder Demenz auf. Todesursächlich war stets eine Lungenentzündung mit oder ohne Lungenembolie. Mittlerweile traten aber auch einige viruspositive Sterbefälle mit Covid-19 unabhängiger Todesursache auf. Das Durchschnittsalter der Verstorbenen liegt bei 80 Jahren. Zitat Ende. Erst als Professor Püschel das Obduktionsverbot missachtete, erlaubte sich am 11.03.2021 auch das erste in der Sendung Monitor die Frage: Gefährliche Intubation. Könnten mehr Covid-19-Erkrankte überleben? Unter diesem Titel habe ich euch das auch verlinkt. Beatmung trotz gefährlicher Kontraindikation? Was passiert mit einem dünnen Fahrradreifen eines Rennrads, wenn man noch zusätzliche Luft hineinpumpt? Wer hat sich dieses Protokoll ausgedacht? Zuerst hat man es in Amerika umgesetzt. In New York zum Beispiel starben sehr viele an den Intubationsgeräten. Man erzählte den Menschen, es sei problematisch, dass zu wenige davon vorhanden waren. Was aber, wenn eine rechtzeitige antivirale Therapie viel erfolgreicher gewesen wäre? Dazu später mehr. Darüber hinaus habe ich mich schon sehr früh gefragt, warum hat man keine Antikörpertests angeboten und regelmäßig vorgeschrieben, um festzustellen, wie es bereits um die Herdenimmunität bestellt war? Hätte dies unter Umständen nachgewiesen, wie viele Menschen schon früh einen leichten oder gar symptomlosen Verlauf hatten und bereits immun gegen SARS-CoV-2 waren, sodass eine Notzulassung der neuartigen mRNA-Injektion gar nicht nötig gewesen wäre. Bezogen auf die Zulassung gibt es noch eine weitere Kausalität, die viele Menschen nie bedacht haben. Warum wurden Ärzte zensiert und gekündigt, die sehr bald Behandlungserfolge mit bereits etablierten antiviralen Mitteln erzielten, die einen Bruchteil der Kosten verursacht hätten? Könnte es sein, dass bei Bekanntwerden dieser positiven Perspektive für die Allgemeinheit drei Dinge geschehen wären? Erstens, hätte es nie eine Notzulassung für mRNA gegeben? Zweitens, hätten die Menschen sehr schnell weniger Angst vor der Krankheit gehabt und das vermeidende Verhalten und auch das Herunterfahren des Systems in Frage gestellt, das dann viele Kollateralkosten für Körper, Geist und Seele verursachte? Drittens, hätten wir die Risikogruppen gezielt behüten, sie prophylaktisch und akut behandeln können, sie seltener an die Beatmungsmaschinen gebracht, die keine gute Erfolgsquote haben? Und hätte es keinen Kurzschluss-Lockdown gebraucht, der die Flucht vieler Pfleger zur Folge hatte, die zum Beispiel in Italien teils auch illegal im Lande waren, sich um die Alten kümmerten und Angst hatten, kein Geld mehr zu bekommen, sich anzustecken und nicht mehr nach Hause zu kommen? Hätten wir dann Folgendes verhindert? Viele nutzten das kleine Zeitfenster vor Inkrafttreten des Lockdowns und fuhren heim. Ohne Pflege starben viele Alte in Bergamo und andernorts. Aber nicht nur zu Hause, sondern auch in den Krankenhäusern. Das Medikament Remdesivir, das Fauci im Behandlungsprotokoll der US-amerikanischen Krankenhäuser vorschrieb und später auch in Europa angewendet wurde, verursachte Organschäden und vulnerabilisierte die Patienten so sehr, dass die nicht ungefährliche Beatmung häufig auf die Gabe von Remdesivir folgte. Midazolam ist ein ähnliches Mittel, das in Europa eingesetzt wurde und ebenfalls Nebenwirkungen hat. Der Journalist Miloš Matušek griff im August 2024 auf, Zitat, RKI-Protokolle, das verschollene Ergebnisprotokoll, verlinkt unter selben Namen. Ein verloren geglaubtes RKI-Ergebnisprotokoll ist dank des neuesten Leaks aufgetaucht. Was steht drin? Ein Auszug? Bisher waren vor allem zwei Informationen aus diesem Protokoll bekannt und interessant. Zum einen, dass die Inzidenzwerte politisch gesetzt sind. Es war die Politik und nicht die Wissenschaft, die ab einer Inzidenz von 50 positiven Tests auf 100.000 Einwohner automatisch bestimmte Maßnahmen in Kraft setzte. Ich erinnere nochmal daran, es handelte sich auch um symptomlos Positive. Zum anderen, dass es keine Evidenz für Masken im Freien gibt. Von der Politik und den Medien wurde das Gegenteil kolportiert. Ein interessanter Hinweis findet sich im Protokoll auch auf das Medikament Remdesivir von Gilead, über das ich schon mehrfach berichtet habe. Dieses sehr teure Medikament wurde als Behandlung in der Frühphase der Pandemie trotz bedingten Zulassungen von Anthony Fauci empfohlen, obwohl es früh Hinweise auf die Gefährlichkeit des Medikaments gab. Wie viele Corona-Tote gehen auf das Konto von Remdesivir und den Einsatz von Beatmungsgeräten? Zitat Ende. Außerdem habe ich von einer mittlerweile an Krebs verstorbenen Freundin erfahren, dass sie in mehreren Hamburger Altersheimen, in denen damals Freunde von ihr lebten, aufmerksam darauf wurde, dass Benzodiazepine in besorgniserregender Dosis verschrieben wurden, oft sogar ohne die Patienten überhaupt zu untersuchen. Sie selbst war Psychologin in der Pharmakologie, also bewandert. Eine Erhöhung der Dosis ist nur bei Selbst- und Fremdgefährdung erlaubt, weil Benzos in hoher Dosis Atemapnöen auslösen können. Diese selbst- und fremdgefährdende Bedingung war in vielen Fällen aber gar nicht gegeben. Das Sedieren der teils agitierten Alten vereinfacht einfach die Arbeitsabläufe bei niedrigem Personalschlüssel. Unsere Regierung steckt ja lieber Steuergelder in Waffen, als die Altenpfleger anständig zu bezahlen. Nie wurde die medikamentöse Einstellung mit Benzodiazepinen bezogen auf die Vulnerabilisierung der oberen Atemwege in der Covid-Vorsorge und in der letalen Untersuchung möglicher Todesursachen bedacht, sobald der PCR-Test, der auch oft falsch positive Ergebnisse erzielt und sich laut seinem Erfinder gar nicht für die Diagnostik eignet, anschlug. Hier begründet er, der Erfinder, warum man mit PCR alles in jedem finden kann, wenn man nur oft genug repliziert. Und den Film könnt ihr euch ja einmal anschauen, wenn ihr mögt. Ich trinke so lange mal einen Schluck Kaffee. Wie viele alte Menschen starben vielleicht in Altersresidenzen, weil sie zu wenig Vitamin D, dafür aber zu viele Benzodiazepine im Blut hatten und dann ein Infekt hinzukam, welcher Erreger es außer Corona auch immer gewesen sein mag? Differenziert getestet wurde ja nicht. Hinzu kam die psychoimmunologische Konsequenz der Kontaktverbote, die gerade für die Dementen einer psychischen Folter glich. Sie verstanden nicht, warum man sie vergessen hatte. Ein ganz brutaler Fall, an den ich mich noch erinnere, war der eines alten Mannes, der sich im Altersheim während des Besuchsverbots aus Einsamkeit im Schrank erhängte. Die bloße Vorstellung ist unvorstellbar grausam. Wird jemals jemand herausfinden, was die vielen positiv getesteten Toten in den Altersheimen wirklich verursachte? Früher war unter Ärzten bekannt, dass die Lungenentzündung sehr häufig Leben beendet. Das nahm man als natürlichen Umstand hin. Die Frage aber ist, welche multifaktoriellen Ursachen hat sie, die Lungenembolie, und welche Rolle spielen auch weitere Organe für die geschwächte Immunität und den Willen, die Lebenserwartung noch auszudehnen? Hat vor allem der Wille zu leben nicht auch sehr viel mit Lebensqualität und sozialem Kontakt zu tun? Ich glaube, dass es gerade der letzte Faktor ist, der einen würdevollen Lebensabend möglich macht. Um zu ermessen, ob ein Leben bestmöglich ausgeschöpft werden konnte, ist nicht nur die Länge eines Lebens entscheidend, sondern auch, ob es aus Sicht des Menschen, um den es geht, erfüllend war. Zudem ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Gradmesser die Art und Weise, wie man Menschen, die alt und tüdelig werden und sich oft weder geistig noch körperlich wehren können, behandelt, wenn niemand hinsieht. An diesen Parametern und daran, wie das Kollektiv mit seinen Kindern umgeht, messe ich persönlich, ob eine Gesellschaft gesund ist oder nicht. Die Häufigkeit bestimmter Todesursachen und die Lungenentzündung war immer schon eine dieser Ursachen, ist das eine. Aber ob ein Mensch in seinen letzten Jahren und Stunden sich geborgen und gesehen fühlt, ist für mich wesentlich und darf niemals unter den Tisch fallen. Diese Menschen haben Angehörige, die ein Recht darauf haben sollten, die Würde ihrer Alten hochzuhalten. Der Mensch ist kein Fleischroboter, er ist ein energetisches, fühlendes Wesen. Ja, und hier habe ich euch mal einen Screenshot angehängt. Da geht es um die medikamentöse Behandlung von SARS-CoV-2 und eine Anfrage an das Robert-Koch-Institut. Ich lese mal vor. Medikamentöse Behandlung von SARS-CoV-2. Anfrage an das Robert-Koch-Institut. Und diese gilt dem Einsatz von Remdesivir und Midazolam für die Behandlung von SARS-CoV-2. Zu Remdesivir. Remdesivir wird bis heute als Medikament für die Behandlung von SARS-CoV-2 auf der Webseite vom RKI empfohlen. Da wird es verlinkt. Die wissenschaftliche Begründung dafür ist fraglich, wie auf der RKI-Webseite zu sehen ist. Da wird nochmals was verlinkt. Die RKI-Protokolle haben zutage gebracht, dass dem RKI bekannt war, dass es keinen Nutzen hat. Henning Rosenbusch hat deshalb noch weitere Fragen. Frage 1. Auf welcher konkreten wissenschaftlichen Basis begründet das RKI die Empfehlung für den Einsatz von Remdesivir für die Behandlung von an SARS-CoV-2 erkrankten Personen? Frage 2. Wie viele an Covid-19 erkrankte Personen wurden im Zeitraum ab Januar 2020 bis jetzt mit Remdesivir behandelt? Und Frage 3. Warum wird dieses Medikament weiterhin empfohlen, obwohl es aus den RKI-Protokollen ersichtlich ist, dass den Expertenmitgliedern seit Anfang an bekannt war, dass das Medikament wenig bis keinen Nutzen hat. Zitat Ende. Hier geht's zur Anfrage zur Behandlung von SARS-CoV-2, habe ich euch so verlinkt. Und auch den ursprünglichen Post Nummer 20939 von Henning Rosenbusch. Tom Lausen fuhr mit einem Team nach Bergamo und fand dort heraus, in der Lombardei, Region Bergamo, bestellte man Anfang Februar 2020 dieses Medikament, und zwar Remdesivir, beim RKI. Das habe ich euch verlinkt unter Gespräch mit Tom Lausen. Es lohnt sich sehr, sich das einmal anzuschauen.